Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend.
Egal, was Sie schreiben, es wird eigentlich immer ein Bestseller. Wie geht sowas?
Ja, das weiß ich auch nicht so. Ich bin selber immer noch überrascht. Also ich freue mich auch immer noch riesig, wenn ich das dann sehe. Ja, keine Ahnung. Also da ist sicherlich Glück dabei und vielleicht treffe ich auch so einen Geschmack von Leuten. Ich weiß es nicht genau. Ich freue mich einfach.
Steigt der Druck eigentlich, wenn man Bestseller-Autor ist, dann mit jedem Buch? Oder war eigentlich das Schwierigste das erste Buch?
Ach, das haben viele Leute zu mir gesagt, als Moppel ich so ein wahnsinniger Erfolg war und dann das bestverkaufteste Sachbuch im Jahre 2004. Da haben alle gesagt, wie willst du das je toppen? Und so, dann habe ich gesagt, muss ich ja gar nicht. Also es ist ja auch schön, einmal so einen Erfolg zu haben. Ich arbeite mich nicht daran ab. Ich habe mich darüber gefreut. Und Leute haben dann gesagt, ja, aber was kommt danach? Dann habe ich gesagt, lasst mich doch erstmal, ich freue mich jetzt erstmal. Ich glaube, sowas hat man nur einmal im Leben, aber das ist ja auch schon toll.
Immerhin.
Ja, finde ich auch.
Es gibt ja die Theorie, Namen prägen die Persönlichkeit.
Ja, ich glaube, da ist was dran.
Sind Sie ein fröhlicher Mensch?
Ja, eigentlich schon, muss ich sagen. Man hat auch gar nicht so viel Auswahl mit dem Namen, weil schon als Kind, wenn ich so eine Motzfresse gezogen habe, haben die Leute gesagt, du machst deinem Namen aber keine Ehre. Und dann habe ich gedacht, ach, da gucke ich halt fröhlich. Ich habe einfach eine genetische Disposition zum fröhlich und glücklich sein. Das ist, glaube ich, eine Naturellfrage. Da habe ich es leichter als andere.
Das heißt, das Glas ist immer halb voll?
Eher schon bei mir.
Mhm. Sie haben sich ja viel beschäftigt so mit dem Abarbeiten von den diversen Diäten, obwohl wir doch eigentlich alle wissen, dass die überhaupt gar keinen Sinn haben.
Genau. Und diese Erkenntnis hatte ich irgendwann auch. Nach dem ständigen Hin und Her, ich war ja wirklich Miss Jojo. Ich habe viel abgenommen, dann habe ich es nach und nach wieder zugenommen, dann habe ich es wieder abgenommen. Und irgendwann hat es in meinem Kopf auch mal Klick gemacht und ich habe gesagt, das scheint mich dauerhaft nicht weiterzubringen. Vielleicht muss ich mich mit meinen Pfunden einfach auch mal anfreunden. Nicht jeder ist als Stangensellerie gedacht. Dann bin ich eben ein Kürbis, macht ja auch nichts. Ich war immer gesund und habe auch so gelernt, dann zu sagen, ich bin so und das ist okay so. Das war der erste Schritt, um auch ein bisschen abzunehmen. Ich habe ja dann ein Buch geschrieben und ewig grüßt das Moppel-Ich und habe mich von diesem Dauerdiäten verabschiedet, weil man damit eigentlich letztlich nur seinen Stoffwechsel ruiniert und die Sache immer schwieriger wird. Das ist ja so, der Körper bekommt bei einer Diät weniger Energie, als er eigentlich will. Das verstört den Körper, weil der weiß ja nicht, dass wir Diät machen. Der denkt, Gott, was ist da los? Was macht die Frau? Und fährt seinen Stoffwechsel runter, um Energie zu sparen. Deswegen frieren zum Beispiel Frauen, die Diät machen, oder sehr dünne Frauen häufig, weil die Körpertemperatur einfach abgesenkt wird. So, dann ist die Diät irgendwann Gott sei Dank vorbei. Man ist so wahnsinnig froh, dass man auch mal wieder ein Stück Brot essen kann und so weiter. Isst wieder normal und muss gar nicht immens viel essen. Und der Körper sagt, endlich kommt da Nahrung und Energie. Das bunkere ich jetzt mal. Wer weiß, wann die Alte wieder auf die Idee kommt, mir nichts mehr zu geben. Und das ruiniert nachweislich den Stoffwechsel. Das ist nicht gut. Also habe ich gesagt, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, dieses ewige Diäten. Ich habe mit meiner Lebenszeit auch Besseres zu tun. Da habe ich schon angefangen abzunehmen. Als ich aufgehört habe, über das Essen und vor allem das Nicht-Essen so wahnsinnig viel nachzudenken. Ich glaube, das ist der erste Schlüssel. Also man muss versuchen, wieder so zu essen, dass man einfach isst, wenn man Hunger hat und aufhört, wenn man satt ist. Das hört sich sehr schlicht an, ist aber letztlich eigentlich das Geheimnis. Sich nicht ständig was zu verbieten. Wenn man immer sagt, ich esse nie mehr Kohlenhydrate nach 16 Uhr, dann hat man Punkt 17 Uhr eine solche Gier nach Nudeln, einfach weil man nicht darf.
Vor allen Dingen, wo bleibt da die Lebenslust, die Lebensfreude?
Ja, ja. Ich finde, das ist auch ein bisschen schade. Also wenn man morgen von der Straßenbahn überfahren wird und hat am Vortag noch nicht mal mehr einen Teller Nudeln oder ein Stück Brot essen dürfen, ist auch bitter. Ich glaube, dass in Maßen alles geht. Also ich war weg von diesen Diäten und ich war auch nie unglücklich mit meinem Speck, weil ich finde, Speck ist kein Grund, unglücklich zu sein, solange man nicht so dick ist, dass man gesundheitliche Probleme hat. Ich finde, das wird überbewertet und man sollte auch nicht zu narzisstisch werden. Also so ein bisschen Speck ist letztlich halt nur ein bisschen Speck und man wird auch nicht glücklicher, nur weil die Oberschenkel schmaler sind.
Mhm. Und jetzt kommt die, wie ich finde, wirklich total spannende Geschichte, wie Sie zum Yoga gekommen sind.
Ja, ich war schon immer ein einigermaßen sportlicher Mensch. Ich bin aber eher ein Ausdauersportler und so ein Wettkampfsportler. Ich mag es, mich auszupowern, richtig zu schwitzen und so das Gefühl zu haben, wahnsinnig Kalorien zu verbrennen. Insofern ist Yoga für mich nie in Frage gekommen. Ich dachte, Yoga ist so ein spiritueller Käse. Ich habe gedacht, naja, gut, das sind so Leute, die machen sich auch heilende Steine in ihr Mineralwasser und machen ständig Om.
Ist ja auch so das Klischee, was man im Kopf hat.
Ich hatte die gesamte Vorurteils Geruchspalette Kompletto im Kopf und habe gedacht, das ist nichts für mich. Man liegt rum und atmet bewusst. Und da habe ich gedacht, nee, also das mache ich ja, wenn ich schlafe. Da liege ich und atme und das ist für mich kein Sport. Also das ist Pillepalle, das mache ich nicht. Und dann hat eine Freundin von mir, Ursula Kaven, Schauspielerin, eine sehr zarte, filigrane Person, gesagt, Susanne, du musst Yoga machen. Ach, Yoga verändert dein ganzes Leben. Und hat dann so Sätze gesagt, wie Yoga macht was mit dir. Da hätte ich mich direkt übergeben können. Da habe ich gedacht, oh, wenn ich das schon höre, macht was mit dir. Aber die war hartnäckig und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich mache so eine Art Feldversuch. Ich mache 3 Monate Yoga ohne Wenn und Aber. Diskutiere das auch nicht mit mir, so wie man irgendwie eine neue Creme testet. So mache ich das einfach. Und ich mache es auch, wenn es mir keinen Spaß macht und dann gucken wir mal. Und wenn sich irgendwas tut, fein. Wenn nicht, habe ich es mal probiert und es kostet ja nicht viel Geld. Das hat mir sofort an Yoga gefallen, dass der logistische Aufwand gering ist. Man braucht eine Matte, man braucht kein Equipment, keine bestimmte Klamotte, also all das fällt weg. Und man kann es eben auch zu Hause machen. Ich habe das mit DVD gemacht. Ich wollte mit meinem ganzen Speck und so nicht direkt in irgendein Studio gehen und mich irgendwelchen Blicken aussetzen. Und vor allem neige ich auch zum Vergleichen. Ich gucke dann, was macht die links, was macht die rechts. Klar. Das macht mir gleich Druck. Und dann habe ich einfach mal angefangen, Yoga zu üben. Ich muss sagen, ich war überrascht erstmal darüber, was ich alles nicht konnte. Das hat mich sehr ernüchtert. Auf den DVDs sieht es ja unglaublich einfach aus. Da tönen schöne Menschen in schöner Kulisse und machen so Bewegungen. Und wenn man das so sieht, denkt man, naja, also so schwer ist es nicht.
Da stößt man so richtig an seine Grenzen.
Ich war fix und fertig nach einer Viertelstunde Yoga. Ich habe geschwitzt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wie tief bist du gesunken, Susanne? Du schwitzt von Yoga. Das ist unglaublich, ja. Und ich muss sagen, mein Speck war mir auch echt oft im Weg. Ich hatte am Körper ja reichlich Speckvorräte. Und wenn man sich so verbiegen muss, kommen einem ja so die Fettreserven ja aus den unterschiedlichsten Richtungen entgegen. Das ist gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Ich habe dann gelesen, habe ich auch drüber geschrieben, das nennt man Weichteilsperre. Also wenn einem der Speck im Weg ist. Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Was ja auch bedeutet, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin, der das bisher passiert ist. Aber was mich fasziniert hat, innerhalb von kürzester Zeit habe ich gemerkt, ich werde beweglicher. Also das ging wahnsinnig schnell.
Aber so die ersten Tage, gab es da nicht so den Moment, wo man sagt, Mensch, also ich schmeiß das Ganze wieder hin?
Direkt nach dem ersten Versuch wollte ich die DVD eigentlich hinten ins Regal räumen, zu den anderen Fitness-DVDs, die da schon vor sich hingammeln und sagen, vielen Dank, Yoga, du demütigst mich. Es ist kein Sport für Moppel. Dankeschön, das war's. Aber ich hatte ja versprochen, es über längere Strecken zu probieren. Und ich bin ja auch in einem Alter jetzt mit 49, dass ich weiß, man muss Dingen manchmal mehr als einen Versuch geben. Man muss ein bisschen Zeit vergehen lassen und mal genauer hinschauen.
Aber schon eben auch den inneren Schweinehund wirklich überwinden.
Ja, aber ich bin tief in mir drin. Mein Naturell ist ehrgeizig. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht kann. Das wollen wir ja mal sehen. Mhm. Und da habe ich mich dann dran abgearbeitet. Und wie gesagt, schon nach 1,5 Wochen haben meine Kinder gesagt, du bist irgendwie gut drauf, du bist zu entspannt. Dann dachte ich, kommt das von Yoga? Egal, wo es herkommt, toll, ist schon mal gut. Entspannt sein ist ja immer gut. Dann hat mein Ex gesagt, deine Haltung ist so schön. Du hast so eine gute Haltung. Habe ich gedacht, auch gut. Und ich hatte so in mir drin auch so ein ruhiges, angenehmes Gefühl, so eine angenehme Wurstigkeit. Also nicht, dass man so, nicht so eine Scheißegal-Stimmung, aber so eine
Leichtigkeit des Seins.
Ja, ich habe irgendwie mich gar nicht so aufgeregt über Dinge. Das hat mir gefallen. Und dann mag ich einfach auch Dinge, die effektiv sind. Also wenig Aufwand, viel Wirkung. Mhm. Das habe ich gern. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich habe Kinder, ich habe einen Beruf und natürlich auch einen Haushalt. Das muss alles mal feucht durchgewischt werden und so weiter. Da hat man ja nicht Stunden Zeit. Ich habe jetzt auch keinen Personal Trainer und so einen Schnickschnack. Ja.
Das heißt aber, das Yoga fing dann schon ziemlich schnell an, was mit Ihnen zu machen.
Ja, ich war, wie gesagt, ich war ja extrem skeptisch und ich wollte es auch erst nicht so recht glauben. Aber also meine Beweglichkeit und meine Haltung haben sehr schnell profitiert. Und das Schöne ist ja, so ist der Mensch ja angelegt, wenn er dann irgendwie Fortschritte macht, das motiviert ja immens. Mhm. Also man merkt, oh, ich komme viel weiter nach unten auf einmal mit den Händen oder ich kann mich besser so und so beugen oder in der Grätsche sitze ich aufrechter. Da dachte ich, ja, das ist doch ganz faszinierend und vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich richtig angestrengt.
Ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt, also die Haltung wurde besser. Es ist also auch was für den Rücken, was sich ja auch positiv aus.
Absolut, und ich bin ja so ein Studienfreund. Ich habe dann auch gerade neulich im Spiegel gelesen, dass Yoga bei Rückenschmerzen unschlagbar ist fast. Also Yoga dehnt und kräftigt eben die Muskulatur und eine kräftige Muskulatur, Rumpf und Bauchmuskulatur hat eben weniger Rückenprobleme. Das ist nun mal so. Und mir sagen oft Leute, ja, aber ich weiß nicht, ich bin so zappelig und so unbeweglich, ich kann kein Yoga machen oder ich bin zu dick oder ich bin das. Genau das sind ja die Leute, die Yoga machen sollten. Weil dieses Zappelige und dieses Unruhige und Ungeduldige und man steht immer an der falschen Supermarktkasse an und so weiter, gerade den Leuten tut Yoga ja gut. Und man muss nicht beweglich sein, um Yoga zu machen. Man wird beweglicher, wenn man Yoga macht. Das ist das Schöne. Nicht jeder wird so beweglich, dass er im chinesischen Staatszirkus irgendwann arbeiten kann. Aber jeder verbessert sich im Bereich seiner Möglichkeiten. Das finde ich ganz faszinierend.
Und auch der Stoffwechsel verändert sich ja dann dadurch, durch diese Muskelbildung.
Ja, absolut. Also das war auch was für mich sehr Überraschendes. Ich habe wahnsinnig Muskulatur gebildet. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Und zwar innerhalb welcher Zeit? Was kann man da sagen?
Also ich mache jetzt seit 11 Monaten Yoga. Ich hatte schon im Sommer Oberarme, dass mein Sohn gesagt hat, er fürchtet sich schon ein bisschen. Was ja nicht schadet bei einem 13-Jährigen.
Das
also
stimmt,
für das
Innenverhältnis. Genau das richtige Alter.
Ja. Und ich war selber überrascht, wenn mich Leute gesehen haben. Im Sommer haben die gesagt, du gehst doch ins Kraftstudio. Du machst doch Muckibodenkram und so. Und dann habe ich gesagt, kein bisschen. Ich mache nur Yoga und laufe. Also gelaufen bin ich schon immer, Ausdauertraining. Aber diese Yoga geht so in die Tiefenmuskulatur und das lockt Muskulatur hervor, von der man gar nicht mehr wusste, dass man sie hat. Ich habe dann nach ein paar Monaten auch im Badezimmer morgens auf einmal ein ungeahntes Wiedersehen mit meiner Taille gefeiert. Ich dachte, hups, da bist du ja. Wo warst du eigentlich all die Jahre? Die hatte sich ein mehrjähriges Sabbatical anscheinend genommen, aber jetzt ist sie wieder da. Und jetzt warte ich darauf, dass sie ihre kleinen Freunde die Hüftknochen auch noch hervorlockt. Aber das ist wirklich erstaunlich. Also man bekommt Muskulatur so neben an den Flanken, seitliche Bauchmuskulatur. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass Yoga das bewirkt.
Das heißt, man bekommt wirklich auch selber ein ganz anderes Körpergefühl.
Ja, und das Schöne an Muskulatur ist, also man hat so eine andere Körperspannung. Das merkt man beim Gehen und bei Bewegungen. Das kann man wirklich richtig sehen, wenn jemand das ausdauernd betreibt. Und Muskulatur regt eben den Stoffwechsel an, weil Muskeln brauchen mehr Energie als Fett, was an sich gemein ist. Das ist auch schade, es hätte ja auch umgekehrt sein können, wäre irgendwie gnädiger. Aber das heißt, wenn man mehr Muskulatur aufbaut, verbraucht man mehr. Das heißt, man kann auch mehr zu sich nehmen. Das finde ich immer verlockend, weil ich gehöre nicht zu den Frauen, die nicht essen wollen. Ich will essen, ausreichend.
Aber spannend ist ja auch, dass Sie Ihr Essverhalten komplett verändert haben.
Ja, ich habe gemerkt, das erste Mal ist es mir aufgefallen, als ich im Obst- und Gemüseladen stand und hatte wie so ein Flash, als wäre ich im Schuh-Designer-Laden, der alles zu Sonderpreisen anbietet. Ich war richtig wie im Rausch, habe ich Obst und Gemüse gekauft. Ich habe immer ganz gern gesund gegessen, aber ich habe gemerkt, mein Körper verlangt richtig nach gesunden Sachen. Ich hatte unglaublich Interesse an Eiweiß auf einmal. Ich habe wahnsinnig viel Quark gegessen. Also ich habe manchmal bis zu 1 Kilo Quark am Tag gegessen. Das ist ja eine Menge Zeug.
Absolut.
Aber ich habe mich überhaupt nicht eingeschränkt. Ich habe gedacht, vielleicht musst du mal ein bisschen mehr auf deinen Körper hören. Wenn der Quark möchte, dann kriegt er eben Quark. Und ich habe Obst, Gemüse gegessen, ich habe aber auch eine Menge Brot gegessen. Die Leute sagen immer, du isst bestimmt niemals Kohlenhydrate, oder? Und dann sage ich, doch. Also ich brauche zum Beispiel Brot für meine gute Laune. Ich esse sehr gerne Brot.
Aber tatsächlich die Entscheidung aus dem Bauch heraus und nicht aus dem Kopf.
Absolut aus dem Bauch. Und ich habe auch zum Beispiel viel Avocado und sowas gegessen, was sicherlich nicht in Diätratgebern steht, weil es ist fettig. Aber es ist gesundes Fett. Mein Körper hatte irgendwie Lust auf gesunde Sachen. Ich habe wenig so, das ist mir aufgefallen, ich habe wenig Zucker gegessen oder so fertige Sachen schon. Mhm. Also so Fertiggerichte. Ich hatte auch überhaupt kein, ich konnte an irgendwelchen Burgerbuden vorbei oder Dönerbuden, ohne irgendwie schon den Mund voller Speichel zu haben. Ich habe neue Begierden entwickelt. Das war interessant. Man nennt das, habe ich mich dann schlau gemacht, somatische Intelligenz. Der Körper weiß eigentlich, was er will. Man muss ihm nur mal wieder zuhören.
Wir hatten ja gerade Professor Dietrich Grönemeyer hier. Sein Motto ist ja Turne bis zur Urne und stark durch Magerquark. Das heißt, das könnten Sie im Grunde genommen
sagt er im Ernst? Stark durch Magerquark?
Ja, das klingt besser als stark durch Quark.
Das ist ja echt lustig.
Können Sie im Grunde genommen unterschreiben?
Absolut. Also ich habe aber Quark nicht gegessen, weil er es jetzt sagt. Es ist natürlich toll, dass er das auch sagt. Ich hatte einfach Lust drauf. Und ich glaube, dass der Schlüssel des Erfolgs, wenn man Yoga oder solche Dinge macht, darin liegt, sie regelmäßig zu machen. Ich glaube, bei mir war es immer so, ich habe gesagt, so, ich werde jetzt sportlich, ich mache jetzt das und das. Und dann habe ich immer gesagt, also ich mache jetzt 3-mal die Woche, keine Ahnung, irgendwas. Bauch, Beine, Po. Und dann war Montag, dann dachte ich, naja, ist ja noch die ganze Woche Zeit. Dann war irgendwann Mittwoch, dann habe ich gesagt, naja, machst du Freitag und das Wochenende.
Die Sache mit dem Schweinehund.
Ja. So, und der Schweinehund war groß und dann war das Wochenende und ich dachte, oh, jetzt ist eh schon gelaufen, da fange ich nächste Woche an. Mittlerweile ist es so, Yoga mache ich einfach jeden Tag. Das heißt, ich habe gar keine Diskussionsgrundlage, um zu diskutieren, wann ich es mache, sondern nur um welche Tageszeit. Mhm. Ich mache so, wie man sich die Zähne putzt. Also sagt man ja morgens auch nicht, habe ich heute Bock, mir die Zähne zu putzen? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Man putzt sie einfach. Und so mache ich Yoga. Und ich mache immer ein Minimum von einer Viertelstunde, weil ich finde, für eine Viertelstunde gibt es eigentlich keine Ausrede. In der Zeit, in der man sich eine Ausrede für die Viertelstunde überlegt, ist ja schon fast die Hälfte der Zeit rum. Und dann mache ich es einfach.
Haben Sie es tatsächlich die ganze Zeit alleine gemacht oder hatten Sie dann auch einen Trainer?
Ich habe die ersten Wochen ganz alleine trainiert. Das Gute ist, wenn man ein bisschen achtsam ist, kann man bei Yoga nicht wahnsinnig viel verkehrt machen, wenn man eine gute DVD hat oder eine gute Anleitung. Man darf einfach nichts machen, was einem wehtut. Also, dass es anstrengend ist, das ist schon gewollt, aber es darf einem nichts wehtun. Und man kann alles auch so runterfahren. Also die Übungen gibt es immer in unterschiedlichen Schwierigkeitsvarianten. Ich habe Glück, ich habe eine Freundin, die ist Yogalehrerin. Die ist nicht nur eine Freundin, die ist auch Yogalehrerin. Die kam dann ab und zu vorbei und hat mit mir geturnt. Und mit der habe ich dann zusammen auch die DVD entwickelt, weil ich nach einer Weile gemerkt habe, dass die DVDs, die es auf dem Markt gibt, die meisten sind eigentlich relativ anspruchsvoll und auch so lang.
Genau, die setzen immer schon da an, wo man noch gar nicht ist.
Wenn man steht vor diesem Fernseher und denkt, was machen diese Leute da? Ja. Wie soll ich das denn hinkriegen? Und jetzt gehen wir in den Kopfstand und man denkt, ja, wie soll ich denn in den Kopfstand gehen? Hier mitten im Wohnzimmer sind die verrückt geworden, spinnt die Alte. Und und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eine DVD, die einfach ist und die mehrere kurze Zeiteinheiten hat. Einfach um diesen Schweinehund klein zu halten. Mhm. Dass man sagt, so 20 Minuten schaffe ich schon. Und die ist einfach auch so aufgebaut, dass es, glaube ich, wirklich jeder schaffen kann. Es ist langsam, man kommt gut mit und es bringt was.
Also, wenn man das jetzt so hört und man tatsächlich, so wie ich, auch damit jetzt anfangen möchte, welche Tipps nochmal zusammengefasst würden Sie wirklich geben, genauso für den Anfang? Weil ich glaube einfach, der Anfang ist das Schwierigste, dass man dann auch dabei bleibt.
Ja, das ist immer das Schwierigste. Ich kenne das ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sagt, dass man sich einfach mal eine Zeitspanne vornimmt. Dass man nicht sagt, ich probiere es einmal aus, sondern dass man sagt, ich mache es auf jeden Fall mal einen Monat lang. So. Und dann gucke ich mal. Mhm. Wenn es nach einem Monat wirklich immer noch blöd ist und es mir gar keinen Spaß macht, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Die zweite Komponente ist einfach das Regelmäßige. Lieber jeden Tag eine Viertelstunde als einmal die Woche exzessiv 2 Stunden. Da sind eigentlich auch die meisten Sportwissenschaftler und Mediziner meiner Meinung. Also regelmäßige, lieber kürzere Bewegung ist gut. Was ich toll finde, ist die Kombination mit irgendeiner Form von Ausdauertraining. Das heißt nicht, dass man gleich für einen Marathon trainieren muss, aber es langt auch, wenn man stramm spazieren geht. Mhm. Also ich versuche am Tag eine halbe Stunde mich irgendwie draußen zu bewegen, in irgendeiner Form. Ich renne oder ich gehe spazieren, ich gehe mit dem Hund oder keine Ahnung, irgend sowas. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, groß angelegt und viel laufe, dann steige ich halt eine Station früher aus der S-Bahn aus oder so und laufe ein Stück. Und dazu mache ich Minimum eine Viertelstunde Yoga. Und die Zeit muss man sich nehmen. Aber wenn Leute sagen, das schaffe ich einfach zeitlich nicht, dann sage ich immer, also hör mal, früher ist unser Außenminister gerannt jeden Tag. Und wenn das ein Außenminister schafft, Obama läuft fast täglich. Wenn der Präsident Zeit hat, habe ich auch Zeit. Und man hängt ja auch, wenn man so richtig mal ehrlich guckt, viel auf dem Sofa rum und man verleppert Zeit vor irgendwelchen Dusseln. Fernsehsendung, das kann man sich auch mal schenken.
Fröhlich macht Yoga auch fröhlich?
Ich finde schon. Also man verbessert wirklich seine Laune. Ich weiß nicht, wie das kommt. Wissenschaftlich sagt man, dass Yoga einfach das Stresshormon im Körper senkt, Cortisol. Das ist ein Hormon, was leider auch für Fett verantwortlich ist. Dickere Menschen haben mehr Cortisol im Körper als schlankere Menschen. Und Cortisol ist ein Hormon, das sagt, behalte alles, was du hast. Yoga senkt nachweislich diesen Cortisol-Level, das ist schon mal gut, und beruhigt auch das zentrale Nervensystem. Das heißt, man schläft auch ein bisschen besser. Ich finde, das sind alles so Punkte, schadet ja nicht.
Absolut. Mhm. Was haben Sie sich für dieses neue Jahr 2012 vorgenommen?
Es gibt so ein paar Übungen, die will ich unbedingt können. Da bin ich noch ehrgeizig, obwohl Yoga und Ehrgeiz eigentlich nicht besonders gut zusammenpassen und ich auch gelernt habe, dass mein Körper durchaus mir Grenzen aufzeigt. Ich werde nicht alles können, aber es gibt so ein, zwei Übungen, der Pfau und der Skorpion, die möchte ich gerne können.
Der Hund, die Krähe, das Om und ich, das Yoga-Tagebuch von Susanne Fröhlich. Danke, dass Sie hier waren und Ihnen ein gutes neues Jahr.
Danke Ihnen auch.